So, herzlich willkommen auch von mir. Seid stark im Glauben. Unsere Leitstelle für diese Kurzserie aus 1. Korinther 16. Ich habe eine Auftaktbibelstelle, passend zu der von Rainer vorhin, und zwar im 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich finde die Stelle toll, weil sie zwei Kernaussagen hat. Der eine ist hier, alle Schrift von Gott eingegeben. Also er redet über die Heilige Schrift, also das hier. Das Faszinierende daran ist, wenn man sich überlegt, worüber redet der ganz genau? Paulus hat den Brief geschrieben, irgendwann Mitte der 60er des 1. Jahrhunderts. Das heißt, das Neue Testament war zum großen Teil noch gar nicht geschrieben. Der Teil, der geschrieben war, die Verfasser wollten es gern hochladen auf die Website, aber sie stellten fest, die Computer waren noch nicht erfunden und das Internet auch nicht. Heißt also, es war bisher zu diesem Zeitpunkt primär das Alte Testament gemeint. Das heißt, die erste Aussage, das Alte Testament, und das war die Überzeugung von Paulus und auch von Jesus, ist von Gott inspiriert. Und es ist nicht einfach nur eine Sammlung von interessanten Geschichten und irgendwie toller Poesie in den Psalmen, sondern es ist Nütze. Und zwar zur Lehre, dass wir was lernen können, zur Besserung, dass wir uns ändern können und mit dem Ziel, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Wir hatten eine Predigtserie vollkommen, Telios heißt hier offensichtlich nicht perfekt im Sinne von nie Fehler machen, sondern halt kann auch mit reif übersetzt werden. Wir hatten eine Predigtserie zur vollkommenen Reife letztes Jahr oder im Hashtag ein voll krasser Typ werden. Ihr merkt, der Hashtag hat es mir voll angetan. Also dachte ich mir, wenn es hier schon darum geht, ein voll krasser Typ zu werden, rede ich doch mal über einen solchen voll krassen Typen, auf Neudeutsch. Und weil ich glaube, dass das Alte Testament so wertvoll ist und wir oder einige von uns das tendenziell vernachlässigen, weil nicht alles sich für uns irgendwie kulturell so leicht erschließt, suche ich mir mal einen aus dem Alten Testament. Ich habe es mir dann gleich gemacht und dachte, über wen wird denn viel geschrieben? Da gibt's diesen einen König, über den sind 11 Kapitel der Bibel geschrieben. Da dachte ich, den nehme ich, der ist gut. 2. Könige 18 bis 20, 2. Chronik 29 bis 32 und Jesaja 36 bis 39. Also 11 Kapitel. Der Mann ist gut, den nehme ich. Er wird beschrieben in 2. Könige 18, Vers 5 mit: Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Ich so, wow, das ist mal eine Ansage. Nach ihm nicht gewesen und vor ihm auch nicht. Also das ist mal eine Beschreibung. Über mich wird man das nicht sagen können, aber hey, von dem können wir was lernen. Und das Erste, was hier steht, er vertraute dem Herrn. Das ist ja das Predigtthema, steht fest im Glauben. Interessanterweise das Wort für Glauben im Griechischen. Bleibt stehen, gute Qualität. Das Wort für Glauben im Griechischen, pistis, kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Das heißt, es geht nicht darum, welches Wissen zu haben, sondern hier geht es darum, Gott zu vertrauen. Und wie er Gott vertraut hat, das sehen wir jetzt gleich. Ich rede offensichtlich von Hiskia, also für die, die das Alte Testament so lieben wie ich. Hiskia heißt der König. Und ich gebe ein bisschen Hintergrund, wie damals die Gesamtkonstellation ausschaute. Also das Volk Israel ist so 1440 vor Christus ungefähr aus Ägypten raus. Es kam die Zeit der Richter und dann gab es 3 Könige, nämlich Saul, David und Salomo. Und nach diesen 3 Königen zerbrach das Reich in 2 Hälften. Es gab als Nachfolger von Salomo seinen Sohn Rehabeam. Der hatte leider die Weisheit des Herrn Papa nicht geerbt. Und es gab einen zweiten Mann, der war ausgesprochen schlau, Jerobeam hieß er. Und das Reich brach auseinander. Im Süden regierte Rehabeam, der Süden bestand aus 2 Stämmen, Juda und Benjamin. Im Norden regierte Jerobeam. Wie gesagt, das war ein heller Kopf, der hat sich gesagt, also das ganze Zentrum des jüdischen Glaubens ist der Tempel, da ist Gott uns nah. Also wenn mein Königreich bestehen sein soll, muss ich verhindern, dass mein Volk ständig nach Jerusalem pilgert, um da halt zu beten. Also hat er gesagt, gut, also gibt nur einen Weg, ich schaffe hier meine eigenen religiösen Zentren. Konsequenz, das Nordreich, Israel genannt oder manchmal nach den größten Stämmen auch Ephraim oder Manasse. Das Nordreich hat sich nie wieder an das Wort Gottes gehalten, sondern immer mehr sich mit Götzen beschäftigt. Mal so hier und da so einen kleinen Ausflug zurück zu dem Alten Testament, den Lehren über Gott. Aber im Wesentlichen waren all die Könige, die das Nordreich regiert haben, über 200 Jahre lang, immer in der Beschreibung, er tat nicht, was dem Herrn wohlgefällig war. Sprich, er hat nicht das gemacht, wie Gott sich das Ganze für das Volk vorgestellt hatte. Das war die Konstellation im Norden. Im Süden war es ein bisschen besser, da wechselten die Könige ab. Mal gab es Könige, die eher heidnisch waren, mal gab es Könige, die Richtung Gott orientiert waren. Und einer von denen ist halt eben Hiskia. Sein Papa, ich fange mal mit dem Großpapa an. Großpapa Jotham war zwar gottgefällig, das ging aber nicht so weit, dass er sein Volk mitziehen konnte. Das heißt, der König machte A, aber konnte das Volk nicht dafür begeistern. Jotams Sohnemann Ahas war halt ziemlich ungläubig, hat jede Menge Mist gemacht, hat zum Teil Sachen im Tempel zerstört und anschließend den Tempel abgeschlossen. Das also der Hintergrund. So ist Hiskia aufgewachsen. Hiskia hat nie erlebt, wie in seinem Land die Leute in den Tempel Gott gefeiert haben, Opfer gebracht haben, was man braucht, um Gott nahe zu sein. Hiskia hat all das nie erlebt. Hiskia hat immer mal auch den Blick ins Nordreich, wo ja halt Leute lebten, die halt eben die anderen 10 Stämme waren. Da hatte noch nie jemand erlebt, dass die Leute tatsächlich gotttreu gewesen wären. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es ganz interessant, mal zu lesen, wie Hiskia beschrieben wird. Und wir gehen hier mal in gleich sein erstes Regierungsjahr in 2. Chronik 29. Ich würde ja gerne das ganze Kapitel Vers für Vers durchgehen. Leider ist meine Zeit nicht knapp genug und der Gemeinderat wollte mir auch keine extra Stunde bewilligen. Immer diese Unflexibilität. Also musste ich ganz viele von diesen Sachen rauslassen, aber das gibt dir dank deiner Notizen eine tolle Idee, was du in deinen nächsten Kraftzeiten machen könntest. Also, Hiskia, 2. Chronik 29, Vers 1. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und ging zur Schule. Nein, seine Mutter hieß Abi. Abi, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vorfahr David. Hier steht, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er hat nie ein Beispiel gesehen, wie das ging. Als König. Ich meine, er ist als Kronprinz aufgewachsen. Das heißt, er wusste von Anfang an, auf mir wird Regierungsverantwortung liegen. Er hat sich umgeschaut. Keiner seiner Minister, die er übernehmen würde, hat das jemals praktiziert. Es gab einen, der hat das toll gemacht, der hieß Jesaja. Das war also sein Zeitgenosse. Jesaja hatte auch schon über 20 Jahre Erfahrung als Prophet. Da müsste man auch sagen, weil das kann ja wirklich nicht schwierig sein. Ich meine, wenn du Jesaja da hast, Jesaja, der Typ, der das Buch geschrieben hat, 66 Kapitel der Bibel, das Buch im Alten Testament, das Jesus am häufigsten zitiert hat, im Neuen Testament 65 Mal zitiert, der Jesaja war bei ihm im Südreich. Da sollte man ja eigentlich meinen, da kann ja nichts mehr schiefgehen. Eigentlich sollte man meinen, es war aber anders. Das heißt, in dieser Situation ist Hiskia aufgewachsen, in dieser Situation und Verfassung hat der sein Königreich übernommen. Und hier steht, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er hat sich nicht davon unterkriegen lassen, was vor ihm halt alles nicht gelaufen ist. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und hier die erste abgefahrene Aktion, ab Vers 3. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten. Und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten. Heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes unserer Väter und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Also Hiskia geht hier hin und trommelt die Leute zusammen. Es gab im Alten Testament verschiedene Funktionen im Volk Israel. Für das geistliche Leben waren halt die Priester vorgesehen, die halt die Opfer brachten. Opfer war halt der Weg, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und die Leviten, so eine Art Tempeldiener. Und Hiskia geht also hin und sagt, so, ich bin jetzt an der Macht, mein Vater ist verstorben, ich trommel als allererste Amtshandlung mal die Leviten zusammen und sagt den Freunde, heiligt euch, soll heißen, ihr seid nicht mehr heilig, eigentlich der Kern eures Jobs ist, dass ihr Gott nahe seid. Heilig heißt, sich nicht verunreinen, heilig heißt aber auch halt irgendwie, sich nicht von Hass zerfressen lassen, nicht bitter sein, sich um Gott kümmern. Das waren die alles nicht mehr und da meint er so, Leute, jetzt wird's Zeit, wir machen das wieder. Und Vers 6 und 7. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihnen den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Herrn Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Okay, was hier steht, der Tempel, das Zentrum des geistlichen Lebens damals, der Ort, wo man Gott nahe kommen konnte, und zwar der einzige Ort, wo man Gott nahe kommen konnte, war verschlossen. Es lag Unrat im Tempel. Die Lampen waren gelöscht. Eine ziemlich miese Konstellation. Der Tempel war verschlossen, die Lampen gelöscht. Und es lag Unrat darin. Also kommt Hiskia und sagt, liebe Leviten, es wird Zeit, hier mal richtig aufzuräumen. Das heißt, das geistliche Leben war komplett zum Erliegen gekommen, sogar im Südreich. Und wenn du dich fragst, schön, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, das geistliche Leben in dir oder auch um dich rum sei zum Erliegen gekommen. Wir wohnen in einem atheistischen Land. Kaum jemand hier liebt Gott, interessiert sich für Gott. Wir interessieren uns für viele Dinge. Die Leute suchen nach geistlichen Themen, schaut in die Buchhandlung, da gibt's viel über besseres Leben und Esoterik und verbessere dich selbst. Aber kaum jemand interessiert sich für Gott. Vielleicht glaubst du sogar, Mensch, der Bibelkreis um mich herum, der ist nicht mehr so, wie er sein könnte. Hier siehst du Hiskia, der in einer noch viel heftigeren Situation steckte und du siehst hier, wie er reagierte. Und das Erste war, er trommelte die Leute zusammen. Hiskia hätte sagen können, also das wird hier nie was. Mein Jesaja ist schon hier seit Jahrzehnten und wenn Jesaja das nicht hinkriegt, was soll ich das überhaupt probieren? Hiskia hatte Glauben, der hat halt nicht gesagt, das wird nie was. Der hat sich gesagt, ich fange jetzt mal an. Ich trommel mal die Leute zusammen. Wir fangen an, wir heiligen uns, wir reinigen den Tempel, wir bringen all das wieder zum Laufen, was früher mal an geistlichem Leben war. Eigentlich gab es wenig Hoffnung. Hiskia hatte den Glauben, genauso wie wir ihn haben können. Vers 8 und 9. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen. Und er hat die dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottete, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne und Töchter und Frauen weggeführt worden. Er redet hier noch davon, wie es eigentlich dazu kam. Das Volk, also das Königreich Juda hatte zu Zeiten seines Vaters einen Krieg verloren, an einem einzigen Tag 125.000 Mann. Für ein Volk in der Größe ziemlich übel, ziemlich verheerend. Und Hiskia sieht sehr klar den Grund dafür. Der Grund ist relativ einfach. Gott hat gesagt zu seinem Volk, als es aus Ägypten ausgezogen war, am Berg Sinai, pass auf Leute, wir machen einen Bund. Also heute würde man sagen, ein Deal. Wir machen einen Deal. Ihr lebt so, wie ich euch das erklärt habe. Ihr gehorcht meinen Anweisungen. Die sind nämlich auf euch zugeschnitten. Die sind zu eurem Besten, weil ich euch liebe. Ihr haltet die Gebote, ich segne euch. Ich bringe euch in das Land, wo Milch und Honig fließt. Ich beschütze euch. Ich sorge dafür, dass ihr gute Ernten habt, dass ihr sicher wohnt, etc. Darauf sagt das Volk, gute Sache, so machen wir's. Das Volk war durch die Wüste gezogen, 40 Jahre später, das gleiche Zeremoniell mit der neuen Generation. Mose legt ihnen das nochmal vor und sagt, wisst ihr was? Gott sagt, haltet euch an meine Gebote, die sind gut für euch. Und dann werde ich euch segnen. Wenn ihr euch nicht dran haltet, wird es euch schlecht gehen, als Erinnerung, dass ihr was ändern müsst. Und das Volk sagte wieder, gute Sache, so machen wir es. Hiskia erinnerte sich dran und er sagt, Leute, es gibt einen Grund, dass es uns schlecht geht. Es gibt einen Grund, dass wir die Kriege verloren haben. Es gibt einen Grund, dass hier eine geistliche Öde herrscht. Und der Grund liegt an uns. Wir haben aufgehört, auf Gott zu hören. Das also war Hiskias klare Ansage. Der hat nicht schön geredet, der hat eine harte Zeit, kann Gott sowas zulassen. Und Hiskia hat gesehen, das ist das Problem. Wir haben nicht geistlich gelebt, drum geht's uns schlecht. Das mag ich immer so im Alten Testament, das ist alles so schön plastisch und anfassbar. Im Neuen Testament, wenn du Gott treu bist, du kommst in den Himmel, das dauert aber ein paar Jahrzehnte. Hier im Alten Testament siehst du so, sie macht Mist, Gott hatte Geduld und nach ein paar Jahren ging es dann abwärts. Einfach um ihnen zu zeigen, Leute, ihr seid hier auf dem Weg. Genauso war es hier auch und Hiskia war einer von denen, der das gesehen hat und auch gesagt haben, Leute, wir sind selbst schuld, wir können jetzt was ändern und wir werden jetzt auch was ändern. Vers 10.
Hoher ist.
Da. Hiskia also weiter, nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Hiskia sagt, so wie wir es früher gemacht haben, so machen wir es wieder. Wir machen wieder das Feuer wie damals und sind wieder Gott nah. Nun, meine Söhne, die Leviten, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Da machen sich die Leviten, Mahat, der Sohn Amasias, und Joel, der Sohn Asaias, aus den Söhnen Kehat, aus den Söhnen Merai, Abakish und so weiter. Die machen sich dann auf. Hiskia hat hier den Unterschied gemacht. Hiskia hätte ja sagen können, das hat alles keinen Sinn, wenn Jesaja schon predigt, es nicht reicht, dann wird das hier alles nichts. Hiskia hat gesagt, ich übernehme mal Verantwortung, ich mache was, ich trommel die Leviten zusammen. Und er macht sie jetzt nicht runter, Mann, was seid ihr für Chaoten, ihr hättet das hier im Griff haben sollen. Er sagt so, euch hat Gott erwählt. Und auch das ist eine tolle Parallele zu uns. Wir sind erwählt von Gott. Wir sind Teil seines auserwählten Volkes. Und wir können die gleiche Zuversicht haben wie diese Leviten. Die Jungs hier, die gesagt haben, da sagt der König, macht mal, wir machen jetzt mal. Wir machen wieder das, von dem wir richtig wissen, dass es richtig ist. Wir haben den Glauben, dass sich etwas ändern kann. Seit Jahrzehnten war das Land geistliches Brachland und die Jungs hatten den Glauben zu sagen, wir packen das wieder an. Wir ändern wieder was. Wir werden wieder geistliches Feuer haben können. Jetzt finde ich hier die Stelle mega erstaunlich. Und zwar, hier werden jetzt diese Leviten aufgezählt mit den all den interessanten Namen. Und von diesen Leviten steht hier, und sie fingen das Ganze an. Was ich toll finde, die Jungs werden hier mit Namen genannt. Sieben Familien, zwei Mann, 14 Mann werden hier mit Namen genannt. Wenn man denen erzählt hätte, Leute, wisst ihr was, in 2700 Jahren werden Leute auf 6 Kontinenten eure Namen lesen, weil ihr hier mitgemacht habt. Weil ihr euch von dem Glauben von Hiskia habt mitreißen lassen, drum wird man eure Namen lesen, noch 2700 Jahre später. Ich glaube, die hätten sich gewundert. Ich glaube auch, die wären inspiriert gewesen. Unsere Namen stehen im Buch des Lebens geschrieben. Die Bibel ist abgeschlossen, dann werden wir nicht mehr hinkommen. Aber im Buch des Lebens ist ja auch schon mal klasse. Und offensichtlich, Gott ist jeder einzelne von denen hier wichtig. Gott hat keinen einzigen vergessen. Gott hat die gesehen, hat gesagt, das ist toll. Und ich will, dass die Leute auch in 2000-3000 Jahren noch solche Vorbilder haben. Dass die sagen kann, wow, da gab es nämlich nichts zu hoffen. Da waren ein paar Jungs, die haben gesagt, da kommt ein neuer König, der hat Glauben und ich mache mit. Also eigentlich ist es der Job der Priester und nicht der Leviten. Die wären eigentlich zuständig, ich nicht. Und trotzdem haben sie mitgemacht, weil sie den Glauben hatten, dass das Frucht tragen wird. Und weil die so wichtig sind, lese ich mal die Namen vor, in der Hoffnung, so richtig auszusprechen. Da machten sich auf die Leviten Mahat, der Sohn Amasias, und Joel, der Sohn Asaias, aus den Söhnen Kehat.
Aus den Seelen Merari aber Kisch, der Sohn Abdis, und Asaja, der Sohn Jehalels. Aus den Seelen Gershon, Joach, der Sohn Simmas, und Eden, der Sohn Joachs. Aus den Söhnen Elizaphan, Shimri und Jehiel. Aus den Söhnen Asas, Sechaja und Matania. Aus den Söhnen Heman, Jehiel und Shimri. Aus den Söhnen Jedutun, Shemaja und Uziel.
Dein Name steht auch im Buch des Lebens. Eines Tages wird er vielleicht auch genauso vorgelesen. 13 bis 15, wir machen weiter. Also diese Jungs haben gesagt, wir packen das Ganze mal mit an. Vers 13, das Erste, was sie tun, sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Das heißt, die gehen jetzt hin und sagen nicht, okay, wir machen mal alles alleine, das ganze Land mit all seinen 400.000, wahrscheinlich Millionen Einwohnern, wir krempeln das jetzt um. Sondern die haben gesagt, okay, wir 14, wir gehen jetzt hin zu all den anderen Leviten und sagen, Leute, macht auch mit. Hiskia hat angefangen, wir machen mit, macht ihr auch mit. Die hatten den Glauben, es kann sich was ändern. Sie haben Leute angesteckt, das können wir auch machen. Du bist kein König, du musst aber auch kein König mitreißen. Davon ist ein König, einer ist immerhin Prinz. Übersetzung kommt gleich. Jetzt war sie da. Einer von uns ist immer ein Prinz. Nein, keiner von uns ist König. Wir müssen doch kein ganzes Volk mitreißen. Es gibt Leute um uns herum, denen können wir helfen, Gott wieder zu sehen. So wie diese 14 Jungs, die dann andere angesteckt haben, die dann gesagt haben, wir heiligen uns. Wir machen wieder das so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wir leben wieder einen heiligen Lebensstil nach Gottes Plan. Und sie reinigen den Tempel. 16 bis 18, die Reinigung dauert glatt 2 Wochen mit all den Leuten, die sie da waren. Also da war eine Menge Unrat. Da gab es eine Menge, wovon die umkehren mussten. So, der Tempel ist gereinigt. Sie kommen jetzt zu Hiskia und sagen, Job ausgeführt, Mission completed. Vers 20. Und sie gingen zum König Hiskia und sprachen, wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte und alle Geräte, die der König Ahas, als er König war, hatte wegwerfen lassen und so weiter. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinauf zum Haus des Herrn. Und sie brachten herzu 7 junge Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er sprach zu den Priestern, den Sohn Aarons, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. Hiskia machte sich früh auf, das war dem nicht egal. Er steht früh auf und trommelt erstmal alle Minister, würde man heute sagen, alle Bürgermeister und so weiter zusammen und sagt, so Freunde, genug geschlafen, wir stehen jetzt auf, früh. Und gehen zum Haus des Herrn. Und wir bringen Opfer. Opfer war, um Sünden vergeben zu bekommen, musste unschuldiges Blut fließen, weil Gott heilig ist und wir nicht. Das heißt, die Opfer waren notwendig. Und Hiskia hat sich nicht lumpen lassen. Die haben dann gleich jede Menge Tiere mitgebracht, um zu opfern. Nicht nur für sich, sondern halt für sein ganzes Land, Verantwortung übernommen hat. Und weil er wollte, dass sie Gott wieder nahe sind. Und damit begann das Ganze und man sieht, wie wichtig Hiskia war. Früh schon ist er aufgestanden. Für jemanden wie mich, ein echtes Opfer. Ich muss wieder ein paar Verse überspringen, obwohl ich sie total inspirierend finde. Gestern bin ich zum Glück meine Predigt durchgegangen, habe so viel rausgekürzt, dass ich hoffte, das in 45 Minuten zu schaffen, aber ich habe nur 35. So, 25. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psalm und Harfen, wie es David befohlen hatte und Gad, der Seher des Königs und der Prophet Nathan, denn es war des Herrn Gebot durch seine Propheten. Und so standen die Leviten mit dem Saitenspiel Davids und die Priester mit den Trompeten. Ich habe das gelesen und dachte, Moment mal. Jetzt kommt schon so weit, dass der König hergeht und sagt, ich organisiere jetzt nicht nur, dass der Staat wieder in Ordnung kommt, ich organisiere jetzt auch den Gottesdienst. Der geht jetzt hin und sagt den Leviten so, ihr steht mal da, bringt die Instrumente mit, fangt mal an, das und das zu spielen. Jetzt sind ja wir gewohnt, dass es eine Trennung von Staat und Kirche gibt, was eine große Errungenschaft der westlichen Kultur ist. Errungenschaft ist richtig, aber Erfindung nicht. Trennung von Staat und Kirche war im Alten Testament Teil der Staatsräson. Der erste König Saul hat mal gesagt, ich setze mich mal drüber hinweg, der Samuel kommt gerade nicht, ich mache das selber. Er hat schweren Ärger mit Gott dafür bekommen. Und das wusste ja Hiskia. Hiskia wusste, ich übertrete hier meine Kompetenzen, wenn ich hier mal einen auf, ich bin jetzt der geistliche Leiter und leite den Gottesdienst, mache. Das war Aufgabe der hohen Priester oder vielleicht von Jesaja. Und Hiskia geht her und sagt, naja, bin ich eigentlich nicht zuständig, macht aber nichts. Ich kann hier einen Unterschied machen. Ich habe den Glauben, dass das was bewirkt und ich fange mal mit der ganzen Sache an. Ich glaube, das ist für uns ein tolles Vorbild, weil Hiskia hat nicht gesagt, bin ich eigentlich nicht für zuständig. Wofür haben wir eigentlich Jesaja? Soll der doch machen. Vielleicht geht's dir so, dass du manchmal sagst, Mensch, ich sehe so viele Bedürfnisse hier. Man könnte so viel machen. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wie wär's mit Mathis? Der arbeitet doch jetzt hauptberuflich für die Gemeinde. Soll doch Mathis machen. Der kann das überhaupt viel besser als ich. Warum soll ich da was tun? Hiskia hat auch gesagt, soll ich Jesaja machen? Und Mathis ist nicht Jesaja, aber ihr habt ja Jesaja zumindest das, was er geschrieben hat. Du hast doch viel Raum zum Wachsen, Mathis, aber wir haben Glauben für dich. Hiskia hätte sich drücken können. Hiskia hat gesagt, ich habe mal Glauben, ich mache mal das, was ich machen kann und den Rest muss Gott mit erledigen. So können wir auch sein. Wenn jemand um dich herum Bedürfnisse hat, und davon gibt es ja reichlich, kannst du natürlich einerseits sagen, soll Mathis machen oder mein Bibelkreisleiter, wofür haben wir denn den? Ah ja, der ist auch berufstätig, bis auf Massoud natürlich. Da ist er. Dein Bibelkreisleiter ist auch berufstätig, die meisten von uns haben auch noch Familien. Du kannst den Unterschied machen, so wie Hiskia. Hiskia hat den Glauben, hat gesagt, also ich bin weder ausgebildet, noch berufen, noch ist das mein Job. Und er hat den Unterschied gemacht, weil er den Glauben hatte, dass Gott das nutzen würde. Diese 14 Jungs, diese 14 Leviten, deren Namen ich gerade vorgelesen habe, die haben den Glauben gehabt. Die mussten kein Königreich umkrempeln, die waren dafür auch nicht ausgebildet. Das hätte eigentlich von ihren Eltern gemacht werden sollen. Da der Tempel verschlossen war, ist da wahrscheinlich nicht ganz das gelaufen, was hätte passieren sollen. Auch die hatten den Glauben. Mit Gott kann sich was ändern. Ich gebe mein Bestes und dann wird Gott schon den Rest dazugeben. Und das Volk kommt und das Volk fängt an begeistert zu sein. Hier steht, das Volk brachte Opfer mit und es gab zu wenig Priester für die Opfer, weil die Leute gesagt haben, jetzt habe ich wieder Glaube. Das Ganze war wie ein laufendes Feuer. Hiskia fing an, es kamen die 14 Leviten, dann kamen die anderen Leviten. Eigentlich hätten es die Priester sein sollen, aber die hinken her. Könnt ihr hier schön drin lesen, wenn ihr Kraftzeit draus macht. Aber wir sehen dann in Vers 36, es war Begeisterung bei allen. Das Volk freute sich. Eine geistliche Erneuerung bringt Freude mit sich. Die Umkehr bringt Begeisterung und wir können das Gleiche haben. Und Hiskia hörte auch gar nicht erst auf in Vers 30, in Kapitel 30, Vers 1. Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollen, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels. Dann dachte ich, das ist ja spannend. Der König des Südreiches schickt jetzt Boten los ins Nordreich und sagt, ich bin zwar für euch nicht zuständig, überhaupt habt ihr einen König, der wahrscheinlich nicht besonders amüsiert davon ist, wenn ich jetzt meine Leute zu euch schicke und sage, kommt mal rüber nach Jerusalem. Und auch das hat ihn nicht gestört. Er hat gesagt, ich schicke da mal Leute hin. Ich teile denen mit, Leute, wir feiern wieder Gott. Wir haben wieder eine geistige Erneuerung. Kommt her. Und toll ist, wenn man hier liest, es gibt ja die Bücher Könige und die Bücher Chronik, die erzählen ungefähr die gleiche Geschichte aus zwei Perspektiven. Könige erklärt das Ganze mehr so aus einer organisatorischen Perspektive, beschreibt so welche Kriege und pipapo. Chronik betrachtet mehr die geistliche Seite. Darum habe ich mit Chronik angefangen. Wenn man hier sieht, wenn man Könige liest, stellt Könige fest, naja, es war eine kleine Minderheit, die bereit war zu sagen, oh ja, klar, hey, wir ziehen runter nach Jerusalem, toll. Die meisten haben drüber gespottet und wollten nicht. Wenn man den Chronik liest, stellt man nachher fest, da stand dann, es waren viele Leute. Ein kleiner Prozentsatz von einer großen Menge sind immer noch viele Leute. In Chronik sieht Gott die Leute, die umgekehrt sind. Er sieht die Leute, die das Herz haben, zu Gott zurückzukommen. Weil sie für Gott toll sind. Eine geringe Prozentzahl von den 3,5 Millionen bei uns in Berlin sind ebenfalls viele Leute. Das war mein erster Punkt. Gut, ne? Der zweite Punkt, das war jetzt das erste Amtsjahr von Hiskia. 29 Amtsjahre hatte er. Der zweite Punkt ist in 2. Könige 18. Zweite Könige 18 beschreibt ebenfalls die Geschichte von Hiskia und versetzt immer die Geschichte der Könige von Israel und dann von Juda. Auch Zweite Könige 18 fängt an mit Hiskia war ein toller König. Und jetzt sehen wir mal den ersten richtig heftigen Stresstest in seinem Leben. 18 Abvers 9. Im 4. Jahr Hiskias, des Königs von Juda, das war das 7. Jahr Hoscheas, des Königs, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, zog Salmanasser, der König von Assyrien, herauf gegen Samaria und belagerte es und nahm es ein nach 3 Jahren. Im 6. Jahr Hiskias, das ist im 9. Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Steht hier mal so ganz trocken. Der syrische König kommt und belagert Samaria, das war die Hauptstadt des Nordreichs, 3 Jahre lang. Also stellt euch vor, Stadt belagern heißt, man zieht einen Ring drumherum und sorgt dafür, dass halt keine Nahrungsmittel reinkommen. Belagerung heißt, die, die in der Hauptstadt geblieben sind, hatten ein echtes Problem, Nahrungsmittel zu kriegen. Nicht nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate, für 3 Jahre. Wenn man sich vorstellen will, wie das abgelaufen ist, man kann sehr hübsch lesen, ungefähr 100 Jahre vorher gab es mal eine Belagerung von Samaria, da war noch Elisa da, da war dann die Nahrungsmittelnot so groß, dass ein Eselskopf, also jetzt nicht unbedingt der Kern der Nahrungskette, 80 Silberstücke kostete und die ersten Menschen zum Kannibalismus übergingen. Das also hieß Belagerung und Hiskia hat natürlich immer mal Nachrichten gehört. Wie geht's denn jetzt in Samaria? Weil das sind 10 von 12 Stämmen Israels. Wie geht's denn jetzt in Samaria? Und immer wieder hört er, es sieht schlecht aus. Und nach 3 Jahren hört er, jetzt sieht's nicht mehr schlecht aus. Jetzt ist es vorbei. 10 von 12 der Stämme Israels sind besiegt. Die Assyrer hatten ein sehr schlaues System. Die haben halt gesagt, wenn wir ein Volk da wohnen lassen, wo es wohnt, dann werden sich relativ schnell nach dem nächsten Königswechsel wieder zusammenrotten und sich für uns abkapseln und einen Aufstand machen. Das ist schlecht. Also haben die Assyrer das Prinzip, wir siedeln die einfach um. Das heißt, ein Teil der Leute aus Israel wurde einfach in irgendein völlig anderes Land verfrachtet und dann wurden Länder aus diesem Land nach Israel verfrachtet und schon war halt Revolutionsgefahr gebannt. Das heißt, das Nordreich war nicht nur zerstört, das Volk war weg. Die 10 Stämme tauchen in der Weltgeschichte nie wieder auf. Und Hiskia stand da und musste zusehen. Der Traum, das Volk Gottes aus Ägypten rausgeführt, durch die Wüste gewandert, jahrhundertelang zusammen das berufene Volk und 10 von 12 Stämmen waren weg. Das ist die Frage, wie geht man damit um? Die Stelle hier in Könige, ich muss mich leider kürzer fassen, schreibt auch hier, woran es gelegen hat. Das Volk Israel hat nicht dem gehorcht, was Gott ihnen gesagt hat und damit ging es ihnen schlecht. Und wir sehen auch hier, wie Hiskia reagiert hat, nämlich Hiskia hat sich an das gehalten, was Gott gesagt hat. Auch das toll für eine tolle Kraftzeit. Und wir sehen jetzt die Steigerung von diesem Stresstest in Vers 13. Ups. Also, wo ist Vers 13? Ja. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. So, also, jetzt das 14. Jahr von Hiskia. 8 Jahre ist es her, dass Samaria gefallen ist und jetzt sind komplett alle Städte von Juda eingenommen. Das Südreich ist de facto mit besetzt. Das gallische Dorf, die Stadt Jerusalem, ist noch da. Jerusalem liegt auf dem Berg, lässt sich gut verteidigen. Das ganze Land ist besetzt von den Assyrern und sie belagern jetzt Jerusalem. Man denkt so, das ist hoffnungsarm hier. Hiskia hätte verzweifeln können. Ja klar, er hatte ja Jesaja und alles, aber er hätte verzweifeln können. Er hat sich so viel Mühe gegeben, es hat so viel angefangen und jetzt so viele Rückschläge. Jahrelang hat er zusehen müssen, wie Jerusalem fiel. Dann war der König von Assyrien verstorben, es kam ein neuer König, das brachte ihm mal Hoffnung, der war nicht ganz so kriegerisch. Peng, kommt der neue König von Assyrien und belagert sein Land, nimmt das Land ein, nur Jerusalem wird belagert. Und er hat auch gute psychologische Kriegsführung drauf, der König von Assyrien, und verspottet die Leute, sodass das Volk Angst kriegt und Hiskia um seinen Job fürchten muss. Und wir gucken uns an, wie Hiskia reagiert, 19, 1 bis 2. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Sebna samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Hiskia, seht, ich habe ein Problem. Da komme ich nicht weiter. Ich bin jetzt frustriert. Und er geht beten. Das war seine Reaktion. Sack und Asche war halt das Zeichen von Umkehr. Er kehrt um, er geht beten und holt sich Hilfe von Jesaja. Jesaja ist mittlerweile verstorben, aber wir haben ja noch das, was er aufgeschrieben hat. Da kommt auch Hiskia 4 Kapitel lang vor. Er geht Hilfe holen. Und das Ende vom Lied, auch das fasse ich jetzt mal leider recht kurz, ist in Vers 35. Das assyrische Heer belagert Jerusalem. Militärisch waren die in nichts zu schlagen. Jahrelang haben die alle Länder platt gemacht. Keine Hoffnung, Samaria haben sie eingenommen, das Südreich haben sie überrannt. Und jetzt liegen sie vor Jerusalem und machen sich lustig. Und das Ende der Geschichte. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab und kehrte und blieb in Ninive. Das heißt, hier sehen wir, da war keine Hoffnung. Da war überhaupt nichts zu sehen. Und Gott sagt, das stört mich eigentlich nicht. Gott tut halt ein Wunder. Wenn er es braucht, tut er ein Wunder. Und hier war das Wunder halt, der Engel des Herrn kommt und bringt in einer Nacht 185.000 Mann um. Das wäre selbst für den Zweiten Weltkrieg eine sehr beachtliche Schlacht gewesen. Gott hat keine Restriktion. Gott kann Wunder tun. Vieles sind ganz kleine Wunder. Dass du jemanden einlädst, der zum Gottesdienst kommt, dass du jemanden ermutigst und feststellst, wow, ich habe eine Bibelstelle gefunden, die jemandem echt was gegeben hat. Und manche sind Riesenwunder. Zum Beispiel, der Engel des Herrn schlägt 185.000 Mann. Geschafft durch den Glauben von Hiskia und den Leuten, die sich von seinem Glauben haben anstecken lassen. Lass es von Hiskia lernen und Gott sei die Ehre. Amen.